Liebe Gemeinde, heute feiern wir Taufe. Das ist etwas Wunderbares, dass wir miteinander quasi feiern dürfen, dass der Sieg an Jesus Christus zu einem Ziel führt und dass ein Sieg gefeiert wird quasi, dass ihr euren Glauben wirklich festmacht, ihn richtig an Christus, an Gott anhängt. Und das ist immer eine ganz tolle Sache. Wisst ihr, liebe Geschwister, Glauben tun ja alle, oder? Glaubt ihr? Wir alle glauben, sage ich mal ganz steil, wir alle glauben. Wir glauben auf verschiedene Art und Weisen. Jeder Mensch glaubt. Er glaubt jedenfalls irgendetwas. Auch wenn er an nichts glaubt, glaubt er, dass es richtig ist, an nichts zu glauben. Man kann nicht nicht glauben. Wir glauben immer irgendwas. Und Glaube hat immer so ganz verschiedene Kategorien. Glaube, wir tun das, wenn wir als Christen glauben, mit einer echten Gewissheit, mit einer Hoffnung. Aber das glaubt auch jeder, der Bus fährt. Der hat auch eine Gewissheit und eine Hoffnung. Du steigst in den Bus ein. Du bist guten Glaubens, dass vorne am Steuer ein Mensch sitzt, der das kann. Der Busfahrer ist, der einen Busführerschein hat und der dich zur gegebenen Zeit auch an der richtigen Stelle wieder aussteigen lässt und dich nicht bis zur Endstation mitnimmt oder irgendwie sowas. Ohne Glauben würdest du gar nicht überleben. Weil wir gar nicht alles ständig überprüfen können, was wir tun und warum wir was tun. Wir tun das auf Glauben hin. Wir können nicht jeden Busfahrer nach seinem Führerschein fragen, sondern wir steigen ein, wenn wir das Ticket gelöst haben und fahren von A nach B. Insofern hat Glauben eine ganze Menge mit Gewissheit zu tun. Dahinter steckt die Hoffnung, dass es funktioniert. Wir haben schon 100-mal erlebt, wie der Bus richtig gehalten hat und deshalb glauben wir, dass das funktioniert. Viele haben es ähnlich erlebt. Wir hoffen und haben Gewissheit. Deswegen steigen wir wieder ein. So glaube ich. So glaube ich auch an Christus. So glaube ich auch an Gott. Allerdings gibt es auch noch verschiedene andere Kategorien. So einfach ist es dann oft doch nicht. Der Glaube kann auch schon mal enttäuschen. Auch was du geglaubt hast, ist vielleicht gar nicht so eingetroffen. Ich habe mal geglaubt, ich habe ein ganz tolles Auto gekauft. Sehr günstig. Und ich habe das im Vertrauen gekauft. Im Vertrauen auf die Qualität des Autohändlers kaufte ich es. Und nach einer Woche stellte sich dummerweise heraus, der Wagen war unglaublich schlecht. Der Motor verlor massiv Öl und Wasser und hatte einen kapitalen Motorschaden. Das Ding war Schrott. Da hinten brauchen welche jetzt nicht zu lachen, die sind nicht angesprochen. So wurde der Glaube, den ich da investiert hatte, enttäuscht. Trotz Gewissheit und Hoffnung, die ich hatte. Ich glaube, viele Christen geht's ähnlich. Die glauben auch und setzen ihre Hoffnung rein und sind doch an manchen Punkten immer wieder enttäuscht. Wichtig ist, da nicht stehen zu bleiben. Ich habe irgendwann wieder ein Auto gekauft, auch wieder in Glauben und Hoffnung, in Vertrauen. Und bei dem Händler, der ich das dann gekauft habe, war das eine reelle Sache. Da bestimmte das alles. Preis, Leistung, Qualität, war alles in Ordnung. Deswegen ist es wichtig, dass wir nicht nur aufgrund unserer Erfahrungen glauben, sondern dass da mehr ist. Manchmal ist unser Glaube auch, wie soll ich sagen, unglaublich. Das kann man eigentlich gar nicht glauben. Zum Beispiel eine andere Sache, die glauben wir nicht. Zum Beispiel, wenn ich euch jetzt erzählen würde, dass ich nächste Woche Freitag die ganze Gemeinde auf meine Kosten zum Hafenhaus zum feinen Essen einladen würde. Glaubt ihr das? Ich würde sagen, das wird ein enttäuschter Glaube. Ich mach das nicht. Könnt ihr noch so fest dran glauben? Ihr könnt euch sogar da drin absolut sicher sein. Ihr werdet am Freitag ohne mich vor Marvel ausstehen. Nee, auch das nicht. Ich bin da nicht verrückt. Und doch, mein Glaube glaubt Verrücktes. Mein Glaube glaubt Dinge, die eigentlich nicht gehen. Und viele Christen glauben das oft nicht, weil sie nur auf ihre Erfahrungen schauen. Ich habe Glauben auch an Unglaubliches, weil ich an jemanden glaube, der etwas verspricht, an den ich glaube. Mancher Glaube, der ist oberflächlich. Ich glaube, morgen kommt Ice Age 4 im Fernsehen. Aber wirklich genau weiß ich das gar nicht. Ist auch egal. Es interessiert mich eh nicht, weil morgen, das ist ein Kinderfilm. Und wenn der Film kommt, dann kommt er eben. Weil ich gucke sowieso was anderes. Mir ist Glaube nicht egal. Es ist nicht oberflächlich. Ich will die wichtigen Dinge auch wissen. Ich informiere mich. Glaube kann ich nie mit einer Egalhaltung einfach so praktizieren. Das funktioniert nicht. Glaube, wenn er so ist, dass er lebendig ist, dass er Hoffnung hat, dass er etwas bekennt, dass er etwas erwartet, das ist ein Glaube, der eine Auswirkung hat. Alles von den Beispielen, die ich gesprochen habe, das hat nicht sonderlich viel Auswirkung in mein Leben. Aber ein Glaube, den ich ernst meine, ein Glaube, wo ich mich hineingebe, der verändert mein Leben. Der hat eine Auswirkung. So wie unsere Täuflinge ein Glaubensbekenntnis abgelegt haben. Die haben erklärt, dass sie an Christus glauben und das nachher auch nochmal tun werden. Das hat Auswirkungen in ihren Glauben hinein. Viele Menschen, die glauben auch an Gott oder an ein göttliches Prinzip oder an ein höheres Wesen, sogar die meisten Menschen, aber oft nur mit einem Egalglauben, mit einem Unglauben, vielleicht mit einem enttäuschten Glauben und nur sehr wenige mit einem sicheren Glauben. Mein Glaube an ein höheres Wesen oder an eine höhere Idee hat ganz konkrete Auswirkungen auf mein Leben. Mein Glaube an Jesus Christus verändert etwas in meinem Leben. Weil dieser Glaube löst Fragen in mir, beantwortet Fragen in mir. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wie soll ich leben? Das sind wichtige Fragen. Wenn du zum Beispiel glaubst, dass du zufällig nur hier bist, dann spielt es keine Rolle, wie du lebst. Du musst dir selbst ein Ziel suchen, vielleicht eine Familie zu haben oder möglichst viel Spaß zu haben. Wenn du an ein höheres Wesen glaubst, dann kommt es auf den Typ des Wesens an. Wenn du glaubst, dass die Bösen vernichtet werden müssen, dann führst du Krieg. Wir sehen das oft notvoll. Wenn du glaubst, dass alles Zufall ist, tust du gar nichts. Kannst du eh nichts ändern. Und wenn du glaubst, dein Gott will die Welt bewahren, dann lebst du vielleicht ökologisch. Es hat Auswirkungen, was du glaubst und wie du glaubst. Das wirkt sich konkret auf dein Verhalten und deinen Lebensstil aus. Es wirkt sich darauf aus, ob du glücklich bist, ob du vergeben kannst oder welche Ziele du verfolgst, deine Umgebung gestaltest. Es wirkt sich darauf aus, ob du deinen Nächsten liebst oder nicht, ob du deinen Feind lieben kannst oder nicht. Wie du mit deiner Umwelt umgehst, darüber müssen wir immer wieder nachdenken. Ich glaube, dass unsere Welt so ist, wie sie ist, hat ganz viel damit zu tun, dass viele Menschen einfach nicht mehr darüber nachdenken, was sie glauben eigentlich. Woran sie glauben, außer an sich selber. An was glaubst du? An was glaubst du heute hier? Das musst du entscheiden. Darüber sollst du nachdenken. Heute möchte ich darüber reden, woran Christen glauben, woran unsere Täuflinge glauben. Bevor du dich für irgendeinen Glauben entscheidest, solltest du immer wissen und kennen, was dieser Glaube will. Quasi ein Glaubensbekenntnis kennen. Es ist wichtig. Die Grundlage der Taufe ist immer ein Glaubensbekenntnis. Und das ist wichtig, dass wir ein Glaubensbekenntnis haben. Auch die Christen haben ein Glaubensbekenntnis, wo fixiert und formuliert ist, was wir wirklich glauben. Dass man irgendwas hat, wo wir dran festhalten können. Natürlich haben wir Gottes Wort, was ganz viel über den Glauben spricht und wie Glauben aussieht. Und wer Gott ist und wie Gott aussieht. Aber diese Fragen müssen wir stellen hieran. Ich möchte dir das christliche Glaubensbekenntnis heute vorstellen. Das ist schon 1600 Jahre alt. Und dieses Dokument ist für Menschen, die an den christlichen Gott glauben, genauso wichtig wie die nicht an ihn glauben. Weil dann weißt du wenigstens, warum du daran nicht glaubst. Oder du änderst deine Meinung vielleicht. Weil es letztlich den Glauben erklärt und auf den Punkt bringt. Und in diesem Bekenntnis wird deutlich, Christen glauben an einen lebendigen Gott. Ein Christ kann damit einfach und klar seinen Glauben formulieren. Das ist eine gute Grundlage, mit der du dich dann mit dem Glauben auseinandersetzen kannst. Und ich möchte jetzt mal einen kurzen Videospot einblenden. Rotiert. Das glaube ich. Und das ist das apostolische Glaubensbekenntnis, was eigentlich alle Kirchen haben. Als Christen glauben wir, dass Gott alles, also auch uns, gemacht hat. Das sind schon Glaubensaussagen in diesem Glaubensbekenntnis, die sind schon der Hammer, wenn man sich das mal wirklich so ganz bewusst vor Augen hält. Viele können das auswendig, aber manche sprechen das auch einfach nur nach, ohne sich wirklich Gedanken drüber zu machen. Weil hier drin sind Tatsachen erwähnt, die sind unglaublich. Und die kannst du aus deiner Logik heraus gar nicht verstehen. Weil viele versuchen einfach nur mit Logik ihren Glauben zu verstehen. Und das funktioniert nicht. Wir brauchen mehr. Wir brauchen Gottes Heiligen Geist. Dass wir verstehen lernen, was wir eigentlich wirklich glauben. Und es bedarf eines Schrittes, eines Vertrauensschrittes, eines Glaubensschrittes, zu sagen, ich will das glauben. Ihr bekennt das heute, dass ihr das wollt. Aber letztendlich ist das Unglaubliche, was im Glaubensbekenntnis allein schon genannt wird, wirklich zu glauben, das bedarf der Kraft des Heiligen Geistes, dass sich das in unserem Herzen wirklich verankert. Als Christen glauben wir, dass Gott alles, also auch uns, gemacht hat. Die erste Herausforderung im Glaubensbekenntnis. Gott hat mich gemacht. Ich bin nicht zufällig da. Gott hat einen Plan für mich. Gott hat etwas vor mit meinem Leben. Es ist nicht einfach nur ein dummer Zufall, dass du heute hier sitzt. Sondern Gott möchte, dass du hier bist. Und dass du zu einem Ziel kommst, nämlich in seine Gegenwart, in seine Bestimmung hinein, darin zu leben. Gott will uns gebrauchen und uns für sein Reich aussondern und einsetzen. Das gibt uns Sinn und Hoffnung für unser Leben. Denn wir glauben doch an Gottes Allmacht, dass er auch über unsere Befähigung, über unsere Möglichkeiten, über unsere Vorstellungskraft hinaus wirkt. Wir glauben sogar, dass es bei Gott zwei Realitäten gibt. Himmel und Erde, etwas Himmlisches, etwas Irdisches. Wir glauben an etwas, was wir nicht sehen. Und Christen glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der es den Geschöpfen ermöglicht, wieder Kontakt mit Gott, dem Vater, unserem Schöpfer, zu bekommen. Und deshalb ist Jesus vom Vater gesandt worden. Das glauben wir. Er hebt die Trennung zwischen Gott und Menschen auf. Ihr habt das erlebt. Ihr dürft zu eurem Vater im Himmel nach Hause kommen. Er schafft Beziehung zu Gott, indem er die Schuld vergibt. Und Jesus vereint göttliche Vollkommenheit mit dem Menschsein in all seinen Bedrohungen. Er ist die Brücke. Er verbindet das Göttliche mit dem Himmlischen. Daran glauben wir. Und der Glaube ist eine Person. Er heißt Jesus Christus. Er verließ freiwillig und aus Liebe zu uns die göttliche Vollkommenheit. Er entäußerte sich völlig und wurde Mensch. Er gab das auf, was er hatte, um Mensch zu werden, um uns mit dem Vater im Himmel zu versöhnen. Er wurde geboren von der Jungfrau Maria. Schon wieder so ein Stolperstein. Wie geht das denn? Es ist für uns nicht begreifbar. Gezeugt durch den Heiligen Geist. Und wir glauben das. Gut, hast du einen Egalglaube, ist es nicht so wichtig. Dann ist das irgendwie so eine andere Sache. Aber wenn du wirklich das glaubst, dann merkst du hier schon wieder eine Sache, die letztendlich nur Gottes Geist in dir auflösen kann. Und er opferte sein Leben am Kreuz von Golgatha. Und das dann zu glauben, das bedeutet, an die übernatürliche Kraft Gottes zu glauben und mit ihr immer wieder zu rechnen. Die Frage nach dem Woher und Wohin ist in dieser Aussage des Glaubensbekenntnisses im Grunde genommen schon beantwortet. Und dann ist er gekreuzigt worden, dieser Jesus Christus. Er ist gestorben und begraben an einem Kreuz. Im Griechischen steht der Begriff Skandalon, ein Skandal. Und nach seinem Tod und seinem Begräbnis ist er auferstanden. Unglaublich, oder? Er hat die Macht des Todes besiegt und damit ermöglicht, dass jeder, der an Jesus und an sein Evangelium glaubt, ewig leben kann. Denn, wie es am Ende deutlich wird, er hat die Schuld vergeben und er ermöglicht die Auferstehung der Toten und das ewige Leben bei Gott. Und nur durch seinen Kreuzestod ist es möglich, dass wir gerettet werden. Und da müssen wir ein bisschen einhaken, weil das eigentlich das größte Geheimnis und das größte oder schwerst zu verstehende Ding in unserem Glaubensbekenntnis ist. Denn warum ist das eigentlich alles passiert? Am Anfang stand der Schöpfer, der die Welt mitsamt uns Menschen schafft. Und Gott will immer das Heil für alles, was er kreiert und was er schöpft. Er liebt uns Menschen. Aber Liebe bedeutet auch Freiheit. Der Mensch ist frei zu lieben oder eben auch nicht zu lieben, zu glauben oder etwas anderes zu glauben. Schon der erste Mensch Adam verweigerte sich dieser Liebe zu Gott. Und damit zerstört der Mensch die Schöpfungsordnung und entscheidet sich gegen Gottes Liebe. Was aber gegen Gott ist, so Gottes Wort, hier drin können wir das nachlesen, somit ist Sünde Realität geworden. Und Gott ist tief im Herzen verletzt darüber, wenn ein Mensch seine heilige Liebe zurückweist und sie womöglich noch mit Füßen tritt. Er reagiert darauf oftmals zornig. Für uns auch wieder etwas Unvorstellbares. Und in vielen Fällen ist jedoch der Zorn Gottes nicht das letzte Wort, sondern gerade weil Gott die Menschen dermaßen liebt, hält er nicht an seinem Zorn fest, sondern ist barmherzig. Und dennoch, Sünde verlangt Strafe. Die Sündenstrafe ist kein Akt Gottes, durch den er sich am Sünder rächt, um sich zurückzuholen, was der Sünder ihm vielleicht genommen hat. Die Strafe, die ist primär etwas, was schon in der Sünde enthalten ist. Das Heil, in dem die Menschen leben, ist zerstört. Die Sünde ist daher ein selbstzerstörerischer Akt des Menschen, dessen logische Folge der Verlust des Lebens ist. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, wenn ein Embryo im Mutterleib sich selbst die Nabelschnur durchtrennen würde. Die Konsequenz ist in der Tat des Kindes enthalten, nicht im Verhalten der Mutter. Würde nun Gott einfach die Sünde so vergeben, die gekappte Nabelschnur wieder zusammenflicken und uns somit vom Tod bewahren? Das heißt, die Folge der Sünde von uns weghalten, wäre Gott sich selbst untreu. Denn er würde selbst gegen sein Prinzip der Liebe bzw. der Freiheit verstoßen. Deshalb brauchen wir Jesus. Nun will Gott die Schöpfungsordnung wiederherstellen. Und durch Sühne, was durch Sühne ja auch möglich ist, laut Gottes Wort. Er braucht ein Sühnemittel, ein Lösegeld, das der Mensch zahlen kann und sein Leben, das er leichtsinnig verspielt hat, auszulösen. Und dieses Sühnemittel hat Gott bereitgestellt in Christus. Im Alten Testament war das ein Opfertier und dessen Blut. Damit wird die Sünde gesühnt, das heißt bedeckt, unwirksam gemacht. Die einzelne Tat. Und die Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt. Aber wir Menschen können für uns selbst kein Lösegeld geben, das uns aus dem zukünftigen Gericht, auch davon spricht die Bibel, herauslöst. Dazu reicht es, wie der Hebräerbrief zeigt, kein Opfertier aus, sondern unser Sühnemittel wird Jesus Christus, der Sohn Gottes, von Gott selbst für uns hingegeben. Das haben wir nötig. Und das Unheil, das wir in die Welt gebracht haben, können wir selbst nicht korrigieren. Das Problem mit der abgeschnittenen Nabelschnur, das können wir nicht selbst lösen. Somit können wir der Konsequenz der Sünde, dem Tod, nicht ausweichen. Und die einzige Möglichkeit, den Tod abzuwenden, ist die Sühnung durch Jesus, der für uns in den Tod geht. Und als Mensch auf dieser Welt kann er sich völlig mit uns identifizieren. Und deshalb kann er an unserer Stelle all unsere Sünde mit all ihren grausamen Folgen mit seinem Tod nehmen. Habt ihr das verstanden? Ihr merkt, wie schwer es ist, den Glauben zu begreifen. Im 2. Korintherbrief ist ein Vers, der mich sehr berührt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. Das war für mich leichter zu verstehen. Das andere, das war theologisch. Ich weiß, und ich habe es selber erlebt, ich habe dieses Beispiel schon öfters mal gebracht. Ich habe in den jungen Jahren von 17 Jahren das Vater meines Vaters geschrottet. Und ich war komplett selber schuld daran, weil ich nicht hören wollte. Und mein Vater hat den Schaden bezahlt, anstandslos. Und er hat mir diese Schuld nie wieder vorgehalten. Er hat diese Schuld, die ich aufgegangen und alle Folgen, die das hätte, da hätte ich jahrelang dran zahlen müssen. Ich weiß nicht, wie sowas geht, wenn man da sowas vor Gericht geht, wie man dann verurteilt wird und so weiter. Ist alles weg, weil mein Vater mich liebt. Das ist das, woran ich glaube, dass ich einen Vater im Himmel habe, der all mein Versagen, all meine Schuld, all was mich trennt, was so theoretisch oft klingt, all diese Auswirkungen, die das aber hat, diese geistlichen Auswirkungen von Sünde, von Tod, von Getrenntsein von Gott, dass er eine Möglichkeit schafft, aus Liebe zu mir, damit diese Not, diese Schuld vorbei ist. Und das ist Christus. Stellvertretend. Mein Vater war nicht schuld dran, dass ich das Auto zu Klump gefahren habe. Und den Schaden, den ich verursacht habe, da war der in keinster Weise dran schuld. Der hat sogar sein Auto ordnungsgemäß weggesperrt und der Schlüssel, der war eigentlich nicht öffentlich zugänglich dazu. Ich habe mir das alles genommen. Ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus und gekreuzigt, damit ich erlöst bin, damit der Schaden, den ich angerichtet habe, von Gott getragen wird, damit die Trennung, die ich herbeigeführt habe, die Nabelschnur, die ich durchgeschnitten habe, dass sie wieder geheilt wird. Und es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg, sagt Gottes Wort. Unmöglich. Unglaublich. Aber so ist es. Das glaubt ihr. Das glaube ich. Das glauben wir als Christen. Das zu glauben, das ist das Zentrum des Christenglaubens und führt zu Neu- bzw. zur Wiedergeburt. Und das ist der Grundlage auch für den Schritt der Taufe. Jesus ist gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen ins Reich des Todes und am dritten Tage auferstanden. Wir stehen kurz vor Ostern und feiern das dann. Von den Toten aufgefahren in den Himmel. Unglaublich, oder? Und Christen glauben, dass sie das erleben werden, dass Jesus sogar wiederkommen wird auf diese Erde. Sie glauben, dass Jesus eines Tages aus dem Himmel kommt, um hier auf der Erde sein gutes Reich aufzurichten und dann einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen mit uns, die wir an ihn glauben. Und dass die alte, unter der Sünde leidende Erde aufhören wird und eine neue Erde ohne Schmerzen und Leid unser Lebensraum sein wird. Wer Jesus Christus kennt, hat ewiges Leben. Wer ihn nicht kennt, hat es nicht. Ich könnte natürlich noch viel weiter in die Details gehen, aber eines wird jetzt schon deutlich. Dieser Glaube ist nicht belanglos. Dieses Glaubensbekenntnis, das kann man nicht einfach nur runterrappeln. Es hat einen ganz tiefen Inhalt, einen existenziellen Inhalt für mich. Es ist keine Formsache. Es hat mit meinem Leben hier und jetzt zu tun und mit meiner Zukunft. Es bestimmt mein Denken, mein Handeln, mein Fühlen, meine Sicht der Dinge. Mein Sohn hat auch schon mal was Dummes gemacht. Ich hätte mich jetzt aufregen können und sagen, meine Güte, was hast du hier angestellt? Das musst du alles klären und dafür bestrafe ich dich, dies und das. Das ist ja, was in mir ist und was ich oft so erlebe. Und dann fiel mir ein, mein Vater hat das nicht gemacht. Ich hatte nicht das tollste Verhältnis zu meinem Vater, aber daran erinnere ich mich, weil es für mich ein Bildnis ist, ein Gleichnis dafür, wie Gottes Liebe ist. Wer bin ich, dass ich mich rächen muss? Vergebung. Es kommt aus dem Glauben, aus einem klaren Glauben. Dieser Glaube bestimmt mein Leben vor und nach dem Tod. Dieser Glaube ist eine Gewissheit, eine Hoffnung, von der man sicher weiß, dass sie sich erfüllen wird. Woher weiß ich das? Hier heraus. Nicht nur durch meine Erfahrungen. Meine Erfahrungen können mich täuschen. Ich habe auch mal geglaubt und gehofft, ich kaufe ein gutes Auto. Das war eine Schrottkarre. Aber ich bleibe dran. Ich kann mich nicht auf mich verlassen. Ich bin nicht der Maßstab, der alles weiß, der alles kennt, der alles beurteilen kann. Gottes Maßstab, der kennt alles, der weiß alles. Daran glaube ich. Und dieser Glaube ist nicht schwachsinnig oder überholt. Im Gegenteil, er hat sich über Hunderte und Tausende von Jahren mittlerweile bewährt. Er ist von hoher Qualität. Mittlerweile gibt es Milliarden Menschen, die das glauben oder daran geglaubt haben. Eigentlich unvorstellbar, aber durch den Geist Gottes real geworden. Noch einmal, dieser Glaube, den kannst du nicht begreifen im Letzten. Auch wenn ihr gleich in das Taufwasser geht, ihr werdet das spüren, dass es sehr warm ist, ihr werdet spüren, dass es sehr nass ist. Aber die Kraft, die der Geist Gottes in euch hineinlegt, die werdet ihr erst später spüren. Die werdet ihr spüren, wenn ihr plötzlich versteht, das, was wir im Glaubensbekenntnis da so bekennen. Geboren von der Jungfrau Maria, unvorstellbar, aber doch zu glauben, weil Gott es so offenbart hat in seinem Wort. Das tut der Heilige Geist. Und ich wünsche, dass wir diesen Schritt des Glaubens gehen, damit Gottes Geist uns verstehen lässt. Ich wünsche, dass wir zum Beispiel das Glaubensbekenntnis einmal ganz bewusst sprechen, damit wir damit zum Ausdruck geben, Herr, es ist unvorstellbar, was wir dort glauben im Grunde genommen. Hilf du uns, dieses Glauben auch zu verstehen und in unser Leben umzusetzen. Dieser Glaube ist ein herausforderndes Angebot. Es ist kein Glaube von der Stange. Es ist provozierend, was wir Christen da denken. Aber es ist auch das Angebot, an den lebendigen Gott zu glauben. Und Jesus Christus sagte einmal, gebt Acht, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich bei ihm einkehren. Ich werde mit ihm das Mahl halten und er mit mir. Das ist die Grundlage, Jesus einzuladen in unser Leben, damit wir verstehen lernen, was wir glauben. Lassen wir alles nur Theorie, werden wir es nicht verstehen. Es ist unmöglich zu verstehen. Ich lade uns ein, heute Morgen miteinander dieses Glaubensbekenntnis einmal zu sprechen. Dürfte ich das nochmal haben? Und ich möchte ganz bewusst dazu einladen, wenn du dir das eigentlich egal ist, dann spreche es nicht mit. Wenn du das nicht sprechen möchtest, lass es. Es macht keinen Sinn. Aber wenn du es ausprobieren willst, wenn du wirklich diese ungeheuerlichen Dinge wirklich glauben willst, selbst wenn du es nicht kannst, dann lade ich dich ein, spreche mit. Spreche mit und bitte Gott, dir dieses Bekenntnis in deinem Leben zu offenbaren. Ich möchte beten und dann sprechen wir zusammen dieses Bekenntnis. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass unser Glaube durch dich wirklich Ziel und Inhalt hat. Dass du es ermöglichst, Herr, durch deinen Opfertod, dass wir in die Beziehung zu unserem Vater im Himmel eintreten dürfen. Das ist dein erklärtes Ziel. Herr Jesus, und dass wir gar nicht so viel verstehen müssen, sondern einfach das wollen. Herr, in diese Gemeinschaft eintreten wollen, Herr. Und du wirst uns all die Geheimnisse Stück für Stück offenbaren, Herr. Ich danke dir für unsere Täuflinge, die das auch für sich so erlebt haben und diesen Schritt gehen. Und ich bete für jeden Einzelnen, der jetzt dieses Glaubensbekenntnis mitspricht, Herr. Vielleicht, weil er es schon aus lange Jahre Überzeugung schon tut. Oder weil er vielleicht heute zum ersten Mal mit Zittern und Zagen das einfach versuchen möchte. Jesus, ich bete, dass wir durch dieses Bekenntnis wirklich Offenbarung deiner Gegenwart haben, deiner Liebe haben, dass dein Heiliger Geist uns erklärt, was wir da glauben und dass es unser Leben betrifft und uns stark macht, uns erneuert. Lass uns miteinander dieses Glaubensbekenntnis sprechen und ich lade dazu ein, aufzustehen. Ich spreche das einfach langsam, wir sprechen einfach laut zusammen, wer das gerne möchte. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen. Es ist wichtig, aber wir müssen auch uns darauf einlassen. Wir singen, bevor wir jetzt zur Taufe schreiten, ein Lied: Wir bekennen Gott den Vater. Ich hoffe, das ist bekannt. Und